ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Wo ist die 14-jährige Eileen? Die Suche nach ihr beginnt im Sommer 2022 an einem Abend im Juli. Wir sind in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe von Freiburg, in der Gemeinde Gottenheim. Eileen ist seit dem Nachmittag verschwunden. Spätabends ruft ihre Mutter die Polizei. Sie berichtet, Eileen sei noch nie so lange weggeblieben von zu Hause. Der Ermittler Thomas Schönefeld befürchtet das Schlimmste.
Unternommen wurde alles, was man machen kann, auch in der Dunkelheit machen kann. Man hat sie bis in die Morgenstunden nicht gefunden, sodass dann im Laufe des Freitagsmorgens entschieden wurde, dass es eine Ermittlungsgruppe geben wird, die bei der Kriminalpolizei sich um die weiteren Suchmaßnahmen kümmern wird. Dann wurde mit Manpower, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit weit über 100 Mann, es wurde mit Kräften der Bereitschaftspolizei Suchmaßnahmen durchgeführt. Es gab Einsätze der Man-Trailer, des DRK, es gab Einsatz von Polizeihunden, die gesucht haben. Es gab den Einsatz des Polizeihubschraubers, der mit Wärmebildkamera entsprechend sucht.
Keine Spur von Eileen, auch am nächsten Tag bleibt sie verschwunden. Und weil das Handy von ihr nicht zu orten ist, analysieren die Ermittler Eileens Aktivitäten auf Social Media.
Sie hat sehr viele Apps und soziale Medienprogramme auf ihrem Handy gehabt und hat die auch aktiv genutzt. Und da gab es in einer der genutzten Apps Standortdaten, die mitten auf dem Tuniberg waren. Tuniberg ist 10 Kilometer lang, 1000 Möglichkeiten, wo da jemand sich verstecken oder versteckt worden sein kann.
Dieser Fall ist erschreckend, denn er zeigt uns, wie das sogenannte Cyber-Grooming funktioniert. Das ist strafbar, wenn Erwachsene im Internet gezielt Kontakt zu Kindern aufbauen, um sie sexuell auszunutzen. Oft merkt das Umfeld davon lange gar nichts. Wie kann das sein? Und wie lassen sich solche Taten nachweisen? Das hören Sie hier in ARD Crime Time. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begleiten in diesem Podcast die Ermittlungen im Fall Eileen aus Baden-Württemberg. Und das machen wir gemeinsam mit Markus Cebola, immer wieder gerne zu Gast bei uns. Hallo Markus.
Hallo Felix.
Herzlich willkommen. Deine Doku-Serie haben wir verlinkt in den Shownotes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Folge. Das sind drei Teile über einen Mörder im Chat. So heißt die Staffel. Die Suche nach diesem Mörder werden wir aber auch hier im Podcast jetzt detailliert beleuchten. Da verpassen Sie also nichts. Die Polizei erfährt durch einen Anruf der Mutter von dem Verschwinden und das wird von der Polizei auch von Anfang an sehr ernst genommen. Markus, warum ist das so?
Ja, zum einen natürlich, weil Eileen mit ihren 14 Jahren noch minderjährig ist und in solchen Fällen reagiert die Polizei bei vermissten Fällen sofort. Und zum anderen liegt es auch daran, dass Eileens Mutter der Polizei berichtet hat, dass sie ja noch nie wirklich länger von zu Hause weg gewesen sei und sie hat sie auch eher als ein zurückhaltendes, schüchternes Mädchen beschrieben. Sie war integriert in eine kleine Mädchenklicke, aber jetzt keine Person, die groß Party gemacht hätte. Und Eileens Mutter hat sie auch beschrieben, dass sie eigentlich ja eher lebenslustig ist, hat dann aber auch der Polizei schon mitgeteilt, dass sie festgestellt habe, dass sie sich in den letzten 3 Monaten ja verändert hat, dass sie sich häufiger zurückgezogen hätte, auch traurig war und auch nicht mehr so gerne vor die Tür gegangen ist. Und das alles natürlich war für die Polizei dann schon irgendwie mysteriös.
Wie sieht Eileen aus?
Also Eileen selbst hat lange braune Haare und ihre Mutter konnte der Polizei noch mitteilen, dass sie ja zuletzt eine schwarze kurze Radlerhose anhatte und ein graues kurzes Top. Wir sind ja hier im Sommer, also es war auch sehr warm an diesem Tag.
Der Tag, an dem sie verschwindet, das ist der 21. Juli 2022 und das ist auch ganz wichtig für die Ermittlungen, was dann kurz davor passiert ist, also was geplant war auch möglicherweise. Was sagt die Mutter der Polizei dazu?
Ja, sie berichtet, dass ihre Tochter sich bei ihr abgemeldet habe, eigentlich am Nachmittag, um nur noch einen Pulli an einen Klassenkameraden zu bringen, der in der Nachbarschaft wohnt. Aber ja, danach ist sie nicht mehr gekommen. Und was für sie ungewöhnlich war, sie wollte eigentlich zusammen mit ihrer Tochter zusammen shoppen gehen. Und sie konnte sie jetzt nicht mehr erreichen und wusste nicht, wo ihre Tochter ist.
Ihr Wohnort ist Gottenheim. Da lebt Eileen mit ihrer Familie. Wie sieht es dort aus?
Ja, wir waren auch vor Ort in Gottenheim für unsere Dreharbeiten. Und das ist ein sehr idyllischer kleiner Ort, gelegen inmitten von Weinbergen. Dort leben so rund 3000 Menschen und man kennt sich hier, so hatte ich den Eindruck. Und auch Eileen und ihre Familie waren hier jetzt keine Unbekannten. Gottenheim liegt so zwischen Freiburg und der französischen Grenze. Also beides ist so circa 10 bis 15 Kilometer entfernt. Und die Grenzstadt Breisach am Rhein, also an der französischen Grenze, genau da wollte Aileen mit ihrer Mutter an diesem Nachmittag zum Shoppen eigentlich noch hinfahren.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns hier ziemlich weit im Südwesten Deutschlands. Und Aileen hat auch ein Smartphone, deshalb sucht die Polizei nach ihrem Handy. Also die Ermittler versuchen, ihren letzten Standort zu finden, also den Funkmast, in den sie sich zuletzt eingewählt hat. Jetzt vermute ich einfach mal, so vernetzt, wie wir heutzutage sind, das lässt sich relativ einfach herausfinden.
Ja, das genau, müsste man denken und auch gerade in so einem Fall. Das ist auch normalerweise für die Ermittler möglich über die viel diskutierte Vorratsdatenspeicherung, also die anlasslose Speicherung von Telekommunikations- und Internetverbindungsdaten durch die Telekommunikationsanbieter. Ne, so lässt sich das definieren. Aber in diesem Fall hat dies zunächst nicht geklappt, denn Aileen hatte nur ein Prepaid-Handy und das war schon länger abgelaufen. Sprich, sie hatte kein Guthaben mehr und somit war die SIM-Karte inaktiv und hat somit auch, kurz zusammengefasst, keine Einwählvorgänge mehr groß hergestellt in die Funkmasten, sodass eigentlich diese Vorratsdatenspeicherung hier erstmal nicht greifen konnte. Und ihr Telefonverhalten war vor allem dadurch geprägt, dass sie entweder über WLAN oder einen Hotspot, der ihr geteilt wurde, dann Zugang zum Internet hatte, Internettelefonie darüber gemacht hatte und somit sie nicht wirklich erstmal diese klassischen Standortdaten in Funkmasten durch Einwählvorgänge hinterlassen hat.
Können die Ermittler denn über andere Vorgehensweisen etwas herausfinden auf dem Handy?
Ja, Aileen war auch sehr aktiv auf Social Media Apps und hier hat man natürlich auch versucht, einmal zu schauen, hat sie vielleicht noch etwas gepostet, wo noch ein Standort dahinter steckt. Man ist auch die Betreiber der Social Media Plattform angegangen, um hier noch an irgendwelche Infos über Standorte zu kommen, aber das war sehr dürftig.
Wahrscheinlich gibt es da Fachleute für bei der Polizei. Wie komplex ist denn so eine Auswertung der Daten?
Mein Eindruck ist, dass das tatsächlich sehr komplex ist und sich hier auch die Ermittler, mittlerweile IT-Spezialisten, ganze Teams bei der Kriminalpolizei dafür zusammenholen, die dann eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Also die Daten versuchen entsprechend aus den Geräten herauszulesen, zu sichern und dann den Ermittlern übergeben, damit sie diese mit ihnen gemeinsam dann auswerten können. Wir haben in diesem Fall die Kriminaloberkommissarin Lara Nohl von der Kripo Gießen auch interviewt. Sie wird später hier in dem Fall noch eine Rolle spielen, denn sie war bei diesen Ermittlungen für die späteren digitalen Spuren zuständig und sie hat uns da sehr schöne Einblicke gegeben, wie man sich das vorstellen kann, wie das abläuft. Und sie findet auch später heraus, dass ja Aileen auf diesen zahlreichen Social-Media-Plattformen sehr aktiv war, unter anderem auch Snapchat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesen vielen Apps ist es nicht so ganz einfach, den Überblick zu behalten. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Wir ordnen jetzt mal ganz kurz ein. Snapchat, das ist eine App, die viele Jugendliche benutzen. Man teilt da Fotos, kurze Videos, die nach ein paar Sekunden aber wieder verschwinden. Das ist für viele einfach Spaß. Man zeigt sich, bleibt in Kontakt, ohne dass gleich alles gespeichert wird. Inwiefern haben denn die Ermittlerinnen und Ermittler eine Möglichkeit, solche Postings oder Stories zu rekonstruieren?
Ja, das ist natürlich schwierig, gerade bei Snapchat, weil hier die Nachrichten und Bilder sofort wieder gelöscht werden, somit keine Spuren hinterlassen. Also das ist ja ein Hauptprinzip von Snapchat. Aber genau das macht es natürlich auch für Täter, wie wir hier später erfahren werden, sehr interessant, gerade mit dieser App hier Kinder und Jugendliche anzuschreiben, weil jetzt hier dann auch einfach später keine großen Beweise mehr unter Umständen vorliegen können und auch Eltern, Freunde etc. es für sie sehr schwierig ist, hier mitzubekommen, was hier mein Kind eigentlich schreibt, wenn diese Nachrichten immer sofort wieder gelöscht werden.
Die Datenermittlerin Lara Nohl beschreibt, wie jemand auf die Story von Aileen reagiert. Sie bekommt eine Nachricht von einem 29-Jährigen mit dem Namen Jan.
Den ersten feststellbaren Kontakt gab es Ende April 2022. Wir gehen davon aus, dass dieser Kontakt über Snapchat hergestellt wurde, da dort die Aileen ein öffentliches Profil hatte. Das ging dann weiter und sie wechselten dann auch zu WhatsApp und haben ganz normal über WhatsApp geschrieben. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Chat schon stark sexualisiert war. Der Täter hat bei den Erstkontakten versucht, relativ schnell einen sexualisierten Fragebogen zu übermitteln, so einen Fragenkatalog, den er auch sich selber abgespeichert hatte, um ihn immer wieder direkt zu verschicken.
Also das bedeutet, dieser Mann, der hier schreibt und sich Jan nennt, geht nach einem ganz bestimmten Muster vor. Was ist sein Plan?
Ja, die Ermittler schätzen seinen Plan so ein, dass er wirklich sehr planvoll, zielvoll vorgegangen ist. und eben nicht nur einfach einen klassischen Chat hin und her geschrieben hat, sondern wirklich vorbereitete Textnachrichten hat, ja quasi Textbausteine, die er den seinen Chatpartnerin geschickt hat. Und er so versucht hat, jeden Tag möglichst viele Frauen, vor allem junge Mädchen, zu kontaktieren auf diese Art und Weise.
Das heißt, Aileen war nicht der einzige Kontakt mit ihm.
Korrekt. Lara Nohl hatte uns berichtet, dass sie über 100 weitere Frauen, junge Mädchen gefunden haben in der Auswertung, die er systematisch angeschrieben hat und bedrängt hat. Ja, und was vor allem sehr bizarr ist, ist, dass er diesen Mädchen ein sogenanntes Regelwerk geschickt hat, das sie verpflichten soll, ihm zu gehorchen, alles das zu machen, was er von ihnen verlangt.
Damit wir das besser nachvollziehen können, hören wir jetzt einen Ausschnitt aus diesen vielen Chatnachrichten, die von den Ermittlern ausgewertet worden sind. Das sind nachgesprochene Originalzitate.
Du gelobst mir in jeder Hinsicht vollständigen und unabdingbaren Gehorsam. Du stellst mir deinen Körper jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung. Du wirst mir immer zeigen, dass du deine Rolle, mein Eigentum zu sein, mir zu dienen und mir zu gehorchen, akzeptierst. Du wirst mir jede gestellte Frage ehrlich und direkt beantworten. Du wirst mir jederzeit Auskunft über deinen körperlichen und seelischen Zustand geben. Du wirst mich nie ignorieren und auch keine Widerworte geben. Und wenn ich Tochter schreibe, du mit Ja, Daddy, reagierst. Und ich akzeptiere kein Nein.
Also da hört man ganz klar dieses Regelwerk heraus, was du gerade angesprochen hast. Es ist ein Mann, der ganz offensichtlich manipulierend auftritt, der vermutlich bei einer 14-Jährigen völlige Überforderung auslöst, wenn er das so schreibt. Also auch immer wieder über so einen längeren Zeitraum. Wie reagiert denn Aileen darauf?
Ja, also im Urteil, was uns auch für die Recherche zu dieser Dokumentation vorlag, sind einige dieser Chats auch abgedruckt. Und muss ich auch ehrlich sagen, für mich persönlich war das auch echt schwer zu ertragen. Und ja, man konnte nur erahnen, in welcher furchtbaren Lage hier Aileen gewesen sein muss, damit konfrontiert zu sein, quasi fast täglich und damit irgendwie versuchen wollen umzugehen. Also
ungeheurer Druck.
Definitiv. Ja, und Aileen schickt zu Beginn der Kommunikation dem Unbekannten Nacktfotos von sich, will ihn aber dann relativ schnell wieder loswerden. Also es ist dann aber ein sehr extrem intensiver Kontakt, also über den ganzen Zeitraum können die Ermittler feststellen, dass über 7000 Nachrichten in knapp 3 Monaten hier ausgetauscht wurden. Also das ist echt eine Wahnsinnsanzahl. Und was man aber erwähnen muss, ist, dass hier wirklich eine Vielzahl dieser Nachrichten auch von ihrem Chatpartner, dem unbekannten Jan, ausgegangen sind.
Wir haben es gerade schon versucht, genauer einzugrenzen. Worum geht es dem Täter da ganz genau? Was ist sein Ziel?
Ja, also ihm geht es um seine eigene sexuelle Befriedigung. Er möchte gerne vor allem explizite Fotos der jungen Mädchen geschickt bekommen. Und im konkreten Fall hier und auch in anderen Fällen, er will ein reales Treffen. Und er will sich mit Aileen treffen und erpresst sie jetzt eben mit den von ihr übersandten Fotos. Konkret sagt er, dass er Aileens Eltern diese Bilder zeigt oder sich selbst umbringen würde, ihr etwas antut, ihren Eltern etwas antut, wenn sie nicht das macht, was er ihr jetzt sagt. Und Aileen versucht wirklich alles, so war mein Eindruck, auch wenn man das im Urteil liest, sich von ihm zu lösen, schreibt ihm sogar, er soll sie in Ruhe lassen. Aber sie schafft es eben nicht, den Kontakt ganz zu beenden, weil er sie so stark unter Druck setzt und erpresst.
Wir haben hier im Podcast auch schon mal über so ein Tätervorgehen gesprochen, ARD Crime Time, verdeckte Recherche, Pädokriminelle im Kinderchat, so heißt die Folge, die ich Ihnen an dieser Stelle auch gerne noch empfehlen möchte, wenn Sie die noch nicht gehört haben. Die Journalistin Caroline von der Gröben hat uns erzählt, wie sie einen Selbstversuch erlebt hat. Diesen Podcast verlinken wir in den Shownotes. Wir bleiben aber jetzt hier weiter konkret beim Fall Aileen. Wie kommt es denn dazu, dass in so kurzer Zeit der Kontakt mit einem Unbekannten so intensiv wird? Eine Expertin für digitalen Kinderschutz ordnet uns das ein, die Psychologin Julia von Weiler.
Ich habe den Fall Aileen sehr intensiv verfolgt, weil ja schnell deutlich wurde, dass es so eine digitale Komponente gab und dass es einen Täter gibt, der online Kontakt aufgenommen hat und sie dann eben so geschickt und klug manipuliert hat. Der Fall Aileen ist so ein ganz typischer Fall für Cybergrooming. Das ist die gezielte Manipulation hin zur sexualisierten Gewalthandlung im digitalen Raum mittels digitaler Medien, Kontakträume. Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum beginnt bei Fragen körperlicher Entwicklung. Hattest du schon mal einen Freund, eine Freundin? Hast du schon Charme, Behaarung? Bis hin zu schick mir doch mal ein Bild oder schilder doch mal deinen ersten Kuss oder so. Da ist schon tatsächlich laut Gesetz die Grenze überschritten.
Geregelt im Strafgesetzbuch, im StGB, ein Kind sexuell zu bedrängen, zu sexuellen Handlungen zu bringen, kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren nach sich ziehen. Aber Jan lässt sich nicht abschrecken und belästigt Aline weiter. Er will ein Treffen erzwingen, um mit dem 14-jährigen Mädchen Sex zu haben. So rekonstruiert es die Ermittlerin Lara Nohl.
Der Jan hat ganz explizit nach einem realen Treffen gefordert. Sie ist da auch zum Teil drauf eingegangen. Als es dann aber schlussendlich an diesem 21.07. zu diesem Treffen kommen sollte, hat die Aileen noch mehrfach versucht, über Nachrichten dieses Treffen zu verhindern, hat mehrfach gesagt, dass sie das nicht möchte. Er ist aber trotzdem dann losgefahren mit der Begründung, immer wieder alles zu verraten, dass sie zusammen geschrieben haben und dass da Kontakt mit einem sehr viel älteren Mann besteht.
Und der wird sehr schnell aufgebaut, er wird sehr dicht über kurze Zeit und inzwischen haben Aileen und Jan schon viele Wochen miteinander Kontakt. Laut den Ermittlungen chatten sie seit 3 Monaten und er setzt sich jetzt ins Auto, fährt los. Wie geht er weiter vor?
Ja, Jan arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und hat in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli ein Objekt in Frankfurt am Main bewacht. Und von dieser Nachtschicht setzt er sich direkt ins Auto und fährt ja mit mehreren Stopps nach Gottenheim. Das ist circa 270 Kilometer von Frankfurt entfernt. Und dort kommt er um 15.53 Uhr an und befindet sich jetzt ja in unmittelbarer Nähe von Aileens Wohnung.
Woher wusste er, wo sie wohnt? Hat sie das selbst verraten?
Nein, das hat Aileen dem Jan gegenüber nie verraten, wo sie wohnt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Aileen ihren Standort bei Snapchat freigegeben hatte, also bei der sogenannten Snap Map. Hier kann man seinen eigenen Standort auf einer Karte teilen und anzeigen lassen, seinen Kontakten. Und ja, die Ermittler haben uns berichtet, dass sie davon auch ausgehen, dass Jan nachts immer geschaut hat, wo seine Chatpartnerinnen online sind, um so auf ihren Wohnort rückzuschließen, weil sich dadurch natürlich dann zeigt, okay, da, wo sie jetzt abends die Nacht verbringen, dort werden sie wahrscheinlich auch wohnen. Und Jan hat sie dann angeschrieben, als er in Gottenheim war. Sie solle jetzt sofort rauskommen und er presst sie sofort weiter, dass er sonst ihren Eltern, ihrem Vater alles sagen werde. Und gegen 16.45 Uhr verlässt dann Aileen nach diversen Chatnachrichten hin und her tatsächlich das Haus und steigt zu Jan ins Auto.
Das rekonstruiert die Ermittlerin Lara Nohl.
Zu dem Zeitpunkt bin ich schon der Meinung, dass Aileen den Ernst der Lage erkannt hat, was jetzt passieren könnte, wenn sie dem nicht nachgeht. Und das ist halt das Schwierige, wenn dann die Anonymität im Internet auf die Realität trifft und dass man dann halt sagen muss, dass ein erwachsener Mann doch anders wirkt, als einfach mal schnell eine Chatnachricht geschrieben oder auch das Verhalten, dass das dann doch auch einschüchternd ist.
Aileen wird gesucht, stundenlang in der Nacht, aber sie bleibt verschwunden. Die Ermittler vermuten eine Straftat und deshalb setzen sie weiter auf ihr Handy. Und obwohl es ja zunächst Probleme gibt, den letzten Standort des Handys zu finden, gibt es 7 Tage nach ihrem Verschwinden etwas Neues. Die Ermittlungen leitet der Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger.
Es gab dann eine Rückmeldung der Telefonprovider, dass das Handy von Aileen an diesem Tattag an 3 verschiedenen Orten eingebucht war. Einmal in Gottenheim, Baden-Württemberg und dann noch 2-mal in Butzbach und Langgöns, Hessen. Das hat natürlich die Ermittler aufhorchen lassen, weil was macht dieses junge Mädchen abends, nachts in Hessen? Die Strafverfolgungsbehörden in Baden-Württemberg haben dann diese Bereiche abgefragt und da hat es also auch bei den Providern wieder sogenannte Kreuztreffer gegeben. Man hat erkannt, dass das Handy von Aileen offenbar von einem anderen Handy begleitet wurde. Anschlussinhaber dieses Handys war Herr P. gewesen. Dann hat man Herrn P. polizeilich überprüft. Und ich glaube, das war ein schwieriger Moment für die Kollegen, weil dann natürlich alle Alarmglocken geschrillt haben, weil er war hinterlegt als bekannter Sexualstraftäter. Ab diesem Moment, mit Blick auf die Biografie des Beschuldigten, war klar, dass Gefahr im Verzug ist. Es war Auf der anderen Seite unklar, ob das Mädchen noch lebt, ob es irgendwie gewaltsam festgehalten wird. Und deswegen musste die Polizei in Baden-Württemberg und Hessen natürlich extrem schnell reagieren. Dann haben die Ereignisse sich eigentlich überschlagen.
Der Mann, der mit Aileen gechattet hat und bei dem sie ins Auto gestiegen ist, heißt Jan P. Er ist aufgeflogen. Seine Wohnung in Waldsolms in Hessen wird von der Polizei aufgebrochen. Es ist niemand dort, aber die Spezialeinsatzkräfte durchsuchen die kleine Einzimmerwohnung und finden Gegenstände von Aileen.
Das Handy von Aileen, was ausgeschaltet war, die Schuhe, ihre Socken, ihr Oberteil und auch den Hoodie, den sie eigentlich ihrem Freund zurückbringen wollte. Das hat die Situation noch brisanter gemacht, weil man jetzt ja wusste, okay, wir sind hier an der richtigen Stelle, aber wir wissen nicht, wo Aileen ist.
Der Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger hat auch gerade gesagt, jetzt ist Gefahr im Verzug. Das heißt, die Zeit rennt. Man ist dem Täter offensichtlich auf der Spur. Was haben denn die Ermittler gegen Jan P. nun in der Hand? Also reicht das jetzt möglicherweise auch für eine Festnahme?
Ja, also sie hatten ihn ja nicht in der Wohnung angetroffen und vor allem ja auch nicht Aileen, was die Hoffnung war, als sie am Morgen diese Wohnung aufgebrochen hatten. Und die Ermittler observieren ihn aber und wissen, dass er ja wieder eine Nachtschicht hat, bei einer Gebäudesicherung wieder in Frankfurt arbeitet. Und als er dort Feierabend hat, verfolgen ihn zivile Polizisten in Richtung seiner Wohnung in Waldsolms, wo er gerade auf dem Weg hin zu sein scheint. Und nach circa 30 Kilometern Fahrt stoppen sie ihn, nehmen ihn fest und die Polizisten nehmen ihn wieder mit zurück nach Frankfurt, nämlich zum Polizeipräsidium, wo schon ein Ermittlerteam auf ihn wartet, um mit ihm eine erste Befragung hier zu machen.
Wir bekommen hier in ARD Crime Time regelmäßig tiefe Einblicke in die Ermittlungsdetails, wie dann solche Befragungen ablaufen. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger erzählt in diesem Fall darüber. Was weiß er denn von dieser ersten Vernehmung? Wie hat sich der Verdächtige da verhalten?
Ja, er hat uns berichtet, dass diese Vernehmung sehr unergiebig gewesen sein soll, weil Jan P. bestreitet habe, dass er Aileen überhaupt kennen würde und er jetzt gar nicht wüsste, warum man ihn festgenommen hätte. Und auch sonst sei er eher wortkarg gewesen. Und das ist jetzt natürlich für die Ermittler ein Albtraum, weil sie haben jetzt hier einen dringend Tatverdächtigen, aber der sagt ihnen nichts und von Aileen fehlt weiterhin jede Spur.
Jetzt könnte man ja ähnlich wie bei Aileen auch das Handy dieses Verdächtigen genauer untersuchen. Kann man da irgendwas finden, was ihm vorgehalten werden könnte?
Ja, also diese Ermittlungen laufen parallel zu der Befragung. Also Spezialisten im Polizeipräsidium in Frankfurt haben sich direkt das Handy von Jan P. genommen und untersuchen das jetzt genau. Und tatsächlich fällt ihnen relativ schnell ja Standortdaten auf, die hier interessant sind. Denn Jan P. war in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli, also an dem Tag, wo Aileen verschwunden ist, an einem See, dem Teufelsee bei Echzell in Hessen.
Die Vermutung ist natürlich, dass Aileen noch bei ihm gewesen ist, als er an diesem See vor Ort war. Ein ehemaliger Tagebau ist das, ein dicht bewachsenes, schwer zugängliches Naturschutz- und Vogelschutzgebiet. Die Ermittler fahren da sofort hin. Aileen ist jetzt seit 8 Tagen verschwunden. Im Einsatz ist der Ermittler Marc Schneider.
An dem Tag hat unser Kripo-Leiter uns damals gebeten, dass wir es schnellstmöglich in Richtung Teufelsee aufbrechen. Das haben dann der Kollege und ich auch gemacht. Wir haben uns an einer dieser Vogelbeobachtungsstationen, haben wir uns erstmal aufgestellt und haben versucht, uns einen Überblick über den See zu verschaffen. Ich habe tatsächlich in dem Moment gesucht, ob es irgendwo einen Unterstand oder sowas gibt oder wie es in meiner Vorstellung war, ob man dann dort in irgendeiner Form Aileen noch finden könnte. Bis zum Ufer waren es vielleicht 40, 50 Meter. Das konnte man gut einsehen, allerdings wegen den ganzen Büschen, die da sind, halt nicht sehr detailliert. Und auf die andere Seite vom See konnte man zu diesem Zeitpunkt nichts sehen. Und dann ist auch ziemlich zeitgleich mit uns der Polizeihubschrauber eingetroffen. Wir haben damals aus der Luft dann die Meldung bekommen, dass ein weiblicher Körper am anderen Seeufer, also genau gegenüber von uns am anderen Ufer, im See treiben würde. Der Kollege und ich sind dann ins Auto gestiegen, sind um den See herumgefahren und haben uns dann da durch das Dickicht, muss man tatsächlich sagen, geschlagen und sind dann zum Ufer gelaufen. Das ist ein, muss man sich vorstellen, ein Fußweg von circa 250, 300 Metern durch wirklich unwegsames Gelände. Wir sind dann am Ufer des Sees angekommen und haben dann sofort im Wasser einen weiblichen Körper treiben sehen. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir an dem Ufer ankamen, war zumindest für mich tatsächlich die Hoffnung, dass Aileen noch leben könnte. Als wir dann den Leichnam im Wasser haben treiben sehen, da war diese Hoffnung halt zerstört.
Der Leichnam wird noch am selben Abend in das Institut für Rechtsmedizin in Gießen gebracht. Es werden DNA-Proben entnommen und analysiert und sie können Aileen zweifelsfrei zugeordnet werden. Sie ist tatsächlich tot. In ARD Crime Time zeichnen wir nun die weiteren Ermittlungen nach, aber wir nehmen uns auch Zeit für die Trauer um Aileen. Markus Cebula hat das alles für uns verfolgt. Fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort wurde Aileens Leiche in einem See gefunden. Wie geht denn die Familie damit um? Wie reagieren die Menschen in Gottenheim auf diese Nachricht?
Ja, also die Trauer um Aileen ist in Gottenheim extrem groß. Am dortigen Rathaus wird auch ein Ort eingerichtet, an dem Menschen zum Trauern kommen. Und der ist relativ schnell übersät von unzähligen Botschaften, Blumen, Kerzen, die hier wirklich für Aileen abgelegt werden. Und natürlich zieht das auch extrem viele Medienvertreter an, die in dem Ort sind. Es wird mit Passanten ja auch gesprochen, die alle zutiefst geschockt sind, sich da auch äußern in Fernsehkameras. Und ja, so vor allem schockt sie alle die Tatsache, dass hier ein Mädchen am helllichten Tag aus ihrem Ort einfach verschwindet und jetzt auch noch tot ist. Und auch der Bürgermeister äußert sich vor den Kameras, erzählt, dass er Aileen sogar selbst kannte und ja, dass er selbst auch Gottenheim noch nie so ruhig und still erlebt hätte wie jetzt in diesen Tagen.
Nun soll der Tatverdächtige Jan P. angeklagt werden, aber er schweigt immer noch. Für die gegründete Sonderkommission ist das ein Problem, denn ein Beweis, dass Jan P. Aileen getötet hat, fehlt bislang. Wie gehen denn die Ermittler nun weiter vor?
Ja, die Ermittlungen sind jetzt mittlerweile in Gießen gelandet, weil hier der Leichenfundort war. Und hier wird deswegen jetzt eine Sonderkommission gegründet. Rund 30 Ermittler sind jetzt mit Hochdruck hier dran, Beweise zu finden, um der Frage nachzugehen, wie Aileen zu Tode gekommen ist und was die Stunden zuvor passiert ist. Die Soko bekommt den Namen Lacus, das steht lateinisch für See. Und daneben steht im Fokus für die Ermittler noch das Leben ihres jetzigen Tatverdächtigen. Nämlich sie wollen wissen, was ist er für ein Mensch? Was ist seit seiner Geburt passiert? Wie ist seine Vergangenheit? Gab es da kriminelle Vordelikte schon? Und das ist für sie deshalb wichtig, ob ja es vielleicht eine Affekttat war oder ob es halt eben solche Straftaten vielleicht schon noch früher gegeben hat bei ihm.
Auch der Ermittler Marc Schneider ist weiter für diesen Fall im Einsatz. Er berichtet uns, was der Verdächtige bereits getan hat.
Jan ist das erste Mal im Alter von 8 Jahren polizeilich aufgefallen wegen Diebstahlsdelikten. Es ging von Zigaretten über Kondome. Und er war auch dann schon damals nie um Ausreden verlegen. Er hat immer nur das zugegeben, was er zugeben musste. Und selbst wenn es erdrückend war, hat er auch da noch geleugnet. Jan ist als 1 von 10 Geschwistern auf die Welt gekommen. Allerdings sind die Lebensverhältnisse vom Jan, möchte man fast sagen, desolat gewesen. Ja, also es wurde sich nicht um die Kinder gekümmert. Das Jugendamt war sofort auch immer mitbefasst mit den Kindern. Es sind auch im weiteren Verlauf dann irgendwann fast alle Kinder aus der Familie rausgenommen worden. Wir haben dann aus den Aufzeichnungen aus der Schule und auch aus dem Kindergarten schon gesehen, dass da die Betreuerinnen und die Lehrer mehrfach gesagt haben, die Kinder sind ungepflegt. Und es war auch so, dass Jan auch da schon aufgefallen ist. Ein Sexualdelikt bei ihm wurde er tatsächlich erstmalig festgestellt, als er 14 Jahre alt war. Jan wollte damals ins Schwimmbad und auf dem Weg zum Schwimmbad hat er ein 11-jähriges Mädchen gesehen. Jan war auf dem Fahrrad unterwegs und hat dann tatsächlich in der Folge dieses Mädchen versucht, mit einem Gummiband aus seiner Hose zu würgen und hinter eine Scheune zu ziehen. Er hat dann auch damals dazu Angaben gemacht, hat gesagt, er wollte mit dem Mädchen Geschlechtsverkehr haben, also wollte Sex haben mit ihr. Ist aber dann durch hinzukommende Zeugen abgehalten worden.
Das ist jetzt rund 15 Jahre vor der Tat, die man ihm versucht, jetzt nachzuweisen. Wir sind also im Mai 2007, als Jan P. 14 Jahre alt ist. Und was daraus folgt, ist dann eine Anklage wegen eines Sexualdelikts. Das heißt, muss er sich dafür vor Gericht verantworten?
Ja, tatsächlich. Er wird wegen einer versuchten Vergewaltigung angeklagt. Und das Gericht stellt fest, dass Jan P. aufgrund einer dissozialen Persönlichkeitsstörung vermindert schuldfähig sei. Und der Richter lässt ihn deshalb in eine psychiatrische Klinik einweisen, in den sogenannten Maßregelvollzug. Und dort bleibt Jan P. dann auch tatsächlich 10 Jahre, wird hier auch medikamentös behandelt, weil er weiterhin als gefährlich gilt und auch in der Klinik immer wieder auffällt durch sexuelle Übergriffe auf zum Beispiel Mitpatientinnen. Und zum Ablauf der 10 Jahre klagt er dann aber gegen seine weitere Unterbringung in der Psychiatrie und bekommt Recht. 2017 wird er dann schließlich entlassen.
Also das heißt, er ist dann wieder auf freiem Fuß gewesen.
So ist es. 2017 konnte Jan P. dann wieder in Freiheit gehen. Er bekam aber natürlich Bewährungsauflagen und kommt in ein spezielles Programm zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter des Hessischen Landeskriminalamtes, was für solche Fälle aufgelegt wurde.
Inwiefern schränkt das sein Leben ein? Was bedeutet das konkret für Jan P.?
Also das LKA erstellt eine Prognose auf Grundlage von verschiedenen Experten, also Fachärzten, Therapeuten, Psychiater und auch externen Stellen, also von der Justiz, Bewährungshilfe, aus dem Maßregelvollzug, mit all diesen Leuten unterhalten sie sich, sammeln Informationen über Jan P. Und dann wird ein Programm quasi für ihn erstellt. Er muss sich dann bei der örtlichen Polizei melden, wird kontrolliert, begleitet, um möglichen Wiederholungstaten vorzubeugen und ihm auch einfach zu zeigen, wir haben dich hier auf dem Schirm. Also er muss sich, wie gesagt, regelmäßig bei der Polizei melden. Und ein Ermittler, der mit Jan P. in dieser Zeit Kontakt hatte, erzählte uns, dass er nach außen hin kooperativ wirkte, auch Zukunftspläne hatte. Doch dann im Januar 2022 läuft dieses Programm aus, diese Führungsaufsicht, denn die ist auf eine maximale Dauer von 5 Jahren begrenzt.
Die Kontrolle endet also, weil es keine rechtliche Grundlage mehr gibt. Und nur 3 Monate später lernt er Eileen im Internet kennen. Eine Frage dazu, die wir mit Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger besprochen haben. Hätte man diese Tat verhindern können? Also haben die Behörden bei der Überwachung eines vorbestraften Sexualstraftäters versagt?
Selbst wenn die Führungsaufsicht zum Zeitpunkt der Tat bei Aline noch stattgefunden hätte, hätte man die Tat nicht verhindern können. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass dann eine 24-Stunden-Observation stattfindet, dass das Internet überwacht wird, dass dem jegliche Kommunikationsmittel abgenommen werden können. Diese rechtlichen Grundlagen finden sich in unserem Gesetz nicht. Man muss ja auch immer sehen, das ist eine Person, die die Haftstrafe ja schon verbüßt hat.
Sagt Thomas Hauburger, der nun die Anklage vorbereitet. Damit sie Aussicht auf Erfolg hat, analysieren die Ermittlerinnen und Ermittler das genaue Vorgehen von Jan P. Und sie finden heraus, dass er über 100 Mädchen und junge Frauen systematisch angeschrieben und bedrängt hat. Zu seinen Opfern gehört auch die getötete Eileen aus Gottenheim.
Als mir die Auswertungsergebnisse zum ersten Mal vorgelegen haben, war ich sehr schockiert darüber, wie schnell und einfach es zu sein scheint für Täter, die eine bestimmte Neigung haben, an solche Nacktfotos von jungen Mädchen oder auch von Jungs zu kommen. Das war eine Vielzahl von jungen Mädchen, die mit ihm in Kontakt gestanden hat, jeweils initiiert von ihm, niemals initiiert von den jeweiligen Opfern selbst. Und dort hat sich ein ganz bestimmtes Bild gezeichnet. Wir haben die meisten auch vernommen. Und das digitale Ich dieser jungen Mädchen und das analoge, diese beiden Aspekte hatten nichts miteinander zu tun. In der digitalen Welt waren sie häufig frech, aufreizend, freizügig. In der echten Welt hatten sie noch nie einen sexuellen Kontakt, waren eher schüchtern.
Markus, diese Nacktfotos sind im Fall Eileen auch zur Erpressung genutzt worden, haben wir schon angesprochen. Jan P. hat damit gedroht, ihren Eltern etwas davon zu erzählen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie es überhaupt so weit kommen kann? Also, dass eine 14-Jährige solche Fotos verschickt und dann sogar in das Auto eines Unbekannten steigt?
Ja, das ist wohl die Frage, die man sich in diesem Fall, in diesem tragischen Fall stellt, die mir auch sehr oft gestellt wurde jetzt im Laufe der Arbeit an dieser Doku. Und ja, also für mich habe ich das Gefühl, da gibt es einfach keine klare Antwort drauf. Also Herr Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger war darüber überrascht, also wie viele junge Mädchen relativ freizügig solche Fotos verschicken. Das haben sie nämlich in diesen Ermittlungen festgestellt bei den weiteren Opfern von Jan P. Eine Erklärung ist sicher, dass Kinder und Jugendliche offenbar nicht ganz absehen können, was die Folgen sein könnten, wenn sie solche Fotos von sich teilen. Ja, und da einfach nicht überblicken können, dass sie dadurch natürlich auch am Ende erpressbar sein könnten. Und für uns war es daher sehr, sehr wichtig, diese Fragestellung aus professioneller psychologischer Sicht auch nochmal zu beleuchten lassen. Und dafür haben wir mit einer Psychologin, der Frau Julia von Weiler, ein Interview auch geführt, weil sie sich seit dem Aufkommen des Internets eigentlich genau mit diesen Gefahren für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum beschäftigt. Sie ist eigentlich so eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet hier in Deutschland.
Und wir haben sie auch schon hier gehört im Podcast.
Der Täter, die Täterin agiert strategisch, verfeinert ihr Werkzeug, hat sich irgendwas überlegt, trifft auf Kinder und Jugendliche in der Präpubertät oder Pubertät. Also in einer Entwicklungsphase, in denen die oft auch echt verloren sind, wo alles Kopf steht, wo die Hormone alles Mögliche machen, wo Eltern per se ätzend werden, wo Freundschaften sich neu definieren müssen. Diese Kinder und Jugendlichen sind, wie wir alle, auf der Suche nach Zugehörigkeit, nach Halt, nach irgendwie Geborgenheit, nach Liebe, nach all diesen Dingen.
Also die Psychologin beschreibt das, wie diese Findungsphase stattfindet, die wir Erwachsene alle auch durchgemacht haben. Aber wie erklärt sie, dass sich die Betroffenen keine Hilfe suchen?
Ja, eine mögliche Erklärung hat uns Julia von Weiler gegeben, indem sie meinte, dass es sich für die jungen Menschen oft so anfühlt, als wäre es eine ausweglose Situation. Also sie sind meist damit emotional auch überfordert und überhaupt nicht in der Lage, sich offenbar auch einfach Hilfe zu holen in solchen Momenten. Stattdessen kann es sein, dass man sich dann eher immer mehr zurückzieht, also so wie es ja auch hier im Fall Aileen beschrieben wurde. Und Aileen hatte ja auch gemerkt, wie man aus den Chatnachrichten ja lesen konnte, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und sie hat ja auch versucht, den Kontakt zu Jan P. abzubrechen. Aber er hat sie scheinbar so stark psychologisch unter Druck gesetzt, sie erpresst, dass sie es einfach nicht geschafft hat, sich mir hier mitzuteilen.
Wir hören Einschätzungen von der Psychologin Julia von Weiler. Warum ist es für Betroffene so schwer, sich zu öffnen, der Mutter oder Freunden etwas zu erzählen und um Hilfe zu bitten?
Weil sie sich schämen, weil sie sich verantwortlich fühlen, weil wir als Gesellschaft ihnen oft das Gefühl geben, sie sind auch verantwortlich. Schließlich haben die ungefähr 17 Milliarden Medienkompetenz-Workshops durchlaufen, bis die 14 sind, in denen wir ihnen immer sagen, was richtig und was falsch ist und darüber vergessen, dass Kommunikation, Beziehung ganz schön kompliziert ist. Und auch die berechtigte Angst, dass in der Sekunde, in der sie das mitteilen, sich der Blick aller Menschen auf sie für immer fundamental verändert. Ab dieser Sekunde sind sie stigmatisiert als Opfer. Ich bin mir sicher, dass sie sehr wohl wahrgenommen hat, dass die Mutter die Hand ausstreckt. Und dass sie sich sicher auch gewünscht hätte, sie könnte sie nehmen. Aber es gab in ihr viele Gründe, warum das für sie nicht möglich war. Und der letztendliche Grund wird immer ein großes Fragezeichen bleiben,
sagt Julia von Weiler. Bis heute bleibt aber auch unklar, warum Aileen überhaupt zu ihm ins Auto gestiegen ist und warum sie unterwegs nicht weggelaufen ist. Jan P. hat mehrmals angehalten, aber sie bleibt im Auto sitzen. Das zeigen die Auswertungen der Ermittler.
In unserem verzweifelten Bemühen zu verstehen, was da passiert ist, gelingt es uns oft nicht so richtig gut, dem Opfer nicht doch eine große Schuld zu geben. Ne? Also es ist die Frage, warum ist sie eingestiegen? Gehen wir mal davon aus, sie hatte Angst vor Entdeckung. Sie hatte Angst vor diesem Typen. Vielleicht auch, weil der ja wirklich sehr unangenehm, fast schon ekelig im Kontakt ist, war das so auch nochmal so ein oh mein, was ist das denn hier jetzt? Damit komme ich überhaupt nicht gut klar. Und ich betrete so ein paralleles Universum, das mit meinem eigentlichen bisherigen, auch normal Elternhaus, Großwerden und so weiter, nichts zu tun hat. Ein paralleles Universum, bei dem ich irgendwie nicht mehr weiß, wie ich das navigieren soll. Und ich finde, das, was es am allerbesten beschreibt, ist der Schock. Der absolute Schock und immer noch die verzweifelte Hoffnung, ich krieg das aber irgendwie hin. Wir befinden uns in diesem parallelen Universum. Wie soll Aileen denn bitte ihrer Mutter erklären, dass sie diesem Typen Fotos von sich geschickt hat und pornografisch mit dem unterhält? Da müsste ich alles dieses offenlegen. Es ist ja noch viel schrecklicher, als ich immerhin schon angenommen habe. Also versuche ich das für mich selber zu regeln.
Wir haben die Einschätzung einer Psychologin gehört. Und auch die Ermittler kommen zu ähnlichen Schlüssen bei ihrer Rekonstruktion. Es geht darum, den Tatablauf nachzuzeichnen. Aileen ist ins Auto gestiegen, nachmittags. Wie geht es dann weiter in der Nacht zum 22. Juli 2022? Hat der Täter ihr eigentlich das Handy weggenommen?
Ja, die Ermittler gehen anhand der Handyauswertung davon aus, dass Aileen während der Fahrt zunächst noch eine Weile ihr Handy bei sich hatte. Sogar wohl auch noch Nachrichten geschrieben hat. An ihren Bruder zum Beispiel schrieb sie, dass sie bald wieder zu Hause sein werde und er sich keine Sorgen machen müsse. Die Ermittler können aber auch nachvollziehen, dass Jan P. gegen 7:45 an einer Raststätte Renchtal Ost, das liegt an der A5 Richtung Hessen, anhielt, um zu tanken. Ja, und hier haben sie eine ganz interessante Feststellung gemacht, denn sie haben sich angeschaut, welche Schritte sind auf Jan P.'s Handy getrackt und haben diese ausgewertet und haben auch parallel geguckt, welche Schritte sind auf Eileens Handy getrackt während dieses Aufenthaltes an dieser Raststätte. Und sie haben festgestellt, dass die Schrittanzahl exakt gleich war, was eigentlich nicht wirklich erklärbar ist, wenn zwei Menschen gemeinsam irgendwo hinlaufen, sondern für sie war daraus der Schluss, Jan P. muss Eileens Handy in diesem Moment an sich genommen haben, als er beispielsweise zum Zahlen in die Raststätte gegangen ist.
Der Tank ist also wieder voll, das Auto fährt weiter über die A5. Auf der Suche nach dem weiteren Weg durchforstet die Sonderkommission unzählige Handydaten. Die Ermittlerin Lara Nohl rekonstruiert den Weg von der Autobahn.
Dann wurde schlussendlich dann in Bad Nauheim abgefahren. Das war gegen ungefähr Mitternacht. Dann ist man da in den Waldbereich reingefahren. Da gab es noch die Besonderheiten, dass auch das Handy von der Eileen abkühlte. Das hatte grundsätzlich eine Temperatur von ungefähr 36, 37 Grad. Und dann in diesem möglichen Nachtszenario fällt die Temperatur rapide ab. Und da konnten wir dann nachvollziehen, dass das möglicherweise dann nicht mehr im Wirkungsbereich von der Eileen war.
Das Handy bleibt für längere Zeit an ein und derselben Stelle. Ist in dieser Zeit die Tat passiert?
Ja, davon gehen die Ermittler aus. Also da geht es um eine Zeit von etwa 3 Stunden ab Mitternacht. Jan P. verlässt dann diesen Ort gegen 3:15 in dieser Nacht, steigt in sein Auto und fährt Richtung Teufelsee. Dieser See liegt 30 Kilometer entfernt von diesem Ort, wo er jetzt zuvor sich aufgehalten hat mit Eileen. Und anhand seines Routers zu Hause können die Ermittler dann auch feststellen, wann er wieder zu Hause ankommt. Das war dann ein paar Stunden später. Dabei stellen sie auch fest, dass Jan, als er wieder wach wurde, nachdem er sich hier schlafen gelegt hatte in den frühen Morgenstunden, sofort wieder damit begonnen hat, junge Mädchen, Frauen anzuschreiben, sie zu bedrängen, ähnlich wie er es mit Aline gemacht hatte.
Den Ermittlern gelingt es hier, den Verlauf des Abends bis in den nächsten Morgen hinein zu rekonstruieren. Wissen wir denn heute, wie Aline gestorben ist und aus welcher Motivation Jan P. gehandelt hat?
Ja, das ist natürlich eine essentielle Frage, gerade für den Gerichtsprozess. Denn hier muss natürlich die Staatsanwaltschaft genau diese Frage beantworten können. Denn das ist entscheidend am Ende, ob es hier um einen Mord, Totschlag oder vielleicht sogar einen Unfall geschehen gehen könnte. Und ein Sexualdelikt und damit ja ein klarer Mord, also ein Mordmotiv, ist in diesem Fall erstmal schwer zu ermitteln gewesen. Denn Eileens Leichnam lag 7 Tage im Wasser und dadurch konnten die Rechtsmediziner hier keine wirklichen verwertbaren Spuren mehr auf ein mögliches Sexualdelikt feststellen. Und auch finden sie keine klaren Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.
Keine Spuren, keine Beweise und ein Verdächtiger, der schweigt. Die Ermittler stehen unter massivem Druck. Es geht darum, herauszufinden, was ist zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr nachts passiert. Jan P. sitzt seit über 30 Tagen in Untersuchungshaft. Für eine Anklage gegen ihn wegen Mordes bräuchte die Staatsanwaltschaft Gießen bestenfalls ein Geständnis. Und nun hat der Verdächtige tatsächlich zugestimmt, noch einmal befragt zu werden. Also es soll zu einer zweiten Vernehmung kommen. Markus, wie bereiten sich denn die Ermittler darauf vor?
Ja, sie gehen in den Supermarkt und kaufen erstmal Energy Drinks.
Okay, das also, klingt ungewöhnlich.
Tatsächlich, für die Ermittler steht hier viel auf dem Spiel, denn sie hoffen natürlich auf das Geständnis. Was ist passiert? Warum hat Jan P. Eileen getötet? Denn dass er sie getötet hat, das steht für sie eigentlich zweifelsfrei klar. Und der Ermittler Marc Schneider, der hier bei die Vernehmung mitgeführt hat, hat uns geschildert, dass ja Jan P. in dieser Vernehmung ja auch erstmal auch gar kein Wort gesagt habe und ja einfach auch nur manchmal mit Ja und Nein geantwortet hätte. Und ja, sie haben recht schnell gemerkt, dass sie hier auch eine andere Strategie brauchen, um mit Jan über diese Tat zu sprechen. Und da kommt der Einkauf aus dem Supermarkt ins Spiel. Denn sie haben sich vorbereitet und sie wissen, Jan P. raucht viel und trinkt eigentlich ausschließlich nur Energy Drinks. Beides wird er wahrscheinlich im letzten Monat in der Haft nicht wirklich konsumiert haben können. Und genau das besorgen sie ihm jetzt, geben ihm die Möglichkeit hier, eine Atmosphäre zu haben, in der er sich wohlfühlen soll.
Der Ermittler Marc Schneider berichtet uns, wie er das erlebt hat.
Und dann bin ich rausgegangen und habe 2 Dosen geholt und habe dann, um vielleicht sogar noch ein bisschen mehr eine Basis mit ihm zu finden, gesagt, ich probiere das jetzt auch mal. Er hat die Situation genossen, dass er was sich wünschen konnte und die Aufmerksamkeit bekommen hat von uns. Und das war auch dann nachher so ein bisschen der Eisbrecher. Er hat uns dann immer mehr geantwortet, hat aber uns dann irgendwann im Lauf der Vernehmung mal völlig überrascht. Nachdem wir ihm nämlich vorgehalten haben, was wir alles wissen, auch zur Fahrtstrecke und so weiter, sind wir irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, dass wir ihn ganz klar gefragt haben, was ist denn passiert, als ihr an dem Tatort angekommen seid. Und dann hat er Jan uns die Geschichte vom Pferd erzählt. Also es war so kurios, das ist was, was ich nie wieder vergessen werde. Jan hat uns dann erzählt, dass er mit Eileen zu einer Bank gefahren ist, mitten in der Nacht. Dann hätte Eileen dort auf der Weide Pferde stehen sehen. Eileen hätte dann reiten wollen. Er hätte ihr noch auf das Pferd raufgeholfen. Und die Eileen sei dann vom Pferd gestürzt und hätte sich nicht mehr bewegt, wäre sofort tot gewesen. Damit hat er uns damals eiskalt erwischt. Also mit dieser Geschichte hat bei uns keiner gerechnet. Und ich war auch tatsächlich erstmal in dem Moment eigentlich sprachlos. Der Anwalt hatte dann versucht, diese Vernehmung abzubrechen oder beziehungsweise die Vernehmung zu beenden, indem er einfach mehr oder weniger stehen lassen wollte, dass es sich hierbei um Unfalltod gehandelt hatte.
Eileen soll vom Pferd gestürzt sein, behauptet der Verdächtige. Wie glaubhaft ist das für die Ermittler?
Ja, so gar nicht glaubhaft. Also sie versuchen da natürlich gegenzuhalten und auch Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, der die Vernehmung bisher nur im Nachbarraum mitgehört hat, kommt jetzt dazu und er konfrontiert Jan P. mit rechtsmedizinischen Befunden, die alle keine Verletzungen zeigen, die irgendwie dazu passen könnte, dass jemand vom Pferd gefallen ist. Also etwa Knochenbrüche oder am Schädel irgendwelche Verletzungen und deswegen verstorben sein könnte. Also das müsste eine ganz andere Verletzung geben. Ja, und dann knickt Jan P. quasi ein und gesteht tatsächlich die Tötung von Eileen.
Marc Schneider erinnert sich daran.
Das war ein sehr eindrücklicher Moment für alle in diesem Konstrukt, weil er ist dann tatsächlich aufgefordert worden zu sagen, wie er das gemacht hat. Dann hat er halt gesagt, mit den Händen. Und dann hat er seine Dose genommen und hat an der Dose vorgemacht, wie er Elina erwürgt hat. Dass er das an der Dose vorgeführt hat, war tatsächlich, das war ein total komischer Moment. Das war für mich auch ein tatsächlich sehr erschreckender Moment, weil ich auf die Hände von ihm geguckt habe und habe in dem Moment gedacht, um Gottes Willen, das, was der jetzt mit dieser Dose macht, das hat er auch mit dem Mädchen gemacht. Und in dem Moment ist irgendwie ganz, ganz viel Last von zumindest mir abgefallen, weil ich in dem Moment gemerkt habe, okay, unsere Ermittlungen sind in die richtige Richtung gelaufen.
Die Sonderkommission hat nun ein Geständnis. Aber für die Anklage ist weiterhin wichtig, warum hat Jan P. Eileen in der Nacht getötet? Also, was war sein Motiv?
Ja, und dazu sagt er weiter nichts. Also weder in der Vernehmung noch bei dem anschließenden Termin am Tatort. Denn Jan fährt jetzt mit den Ermittlern an den Ort, wo er Eileen getötet hat. Das ist ein Waldstück bei Langgöns im Landkreis Gießen. Und hier erklärt er und zeigt er den Ermittlern, wie er Eileen auf dieser Bank erwürgt habe. Und sie fahren auch an die Stelle, wo er Eileens Kleidung hingelegt hatte, nämlich auch in einem Waldstück hier in der Nähe vom Tatort. Denn die hatte ja bisher noch gefehlt. Die hatten die Ermittler ja überall gesucht, auch am See etc. und nirgends gefunden. Und dort finden sie jetzt in diesem Waldstück eine Plastiktüte, wo die Leggings und die Unterwäsche von Eileen drin ist. Und was ihnen sofort auffällt, ist, dass diese zerschnitten ist. Also die Ermittler haben hier eine Vermutung, dass sie vielleicht anhand der Kleidung, die hier Jan P. abgelegt hat, ja vielleicht hier ein sexuelles Motiv und somit ein Mord jetzt nachweisbar sein könnte. Und hierbei soll jetzt das LKA in Wiesbaden helfen, wo jetzt diese Kleidungsstücke genau untersucht werden sollen.
Das ist wirklich wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja schon gehört, die Wasserleiche kann man dahingehend nicht mehr untersuchen. Aber für die Anklageschrift ist es eben wichtig, das Motiv herauszufinden. Hier unterscheidet sich nun, ob Jan P. Totschlag vorgeworfen wird oder ob es für eine Anklage wegen Mordes reicht. Was kommt denn bei der Analyse im Landeskriminalamt heraus?
Eine Textilgutachterin bekommt die Kleidung von Aline jetzt hier auf den Tisch. Und das ist eine schwarze Radlerhose, ein weißer Slip und ein pinkfarbener BH. Und alle diese Stücke sind zerschnitten. Unter dem Mikroskop kann sie relativ schnell scharfe, glatte Schnittkanten feststellen, also keine Risse, sprich es sind keine zufälligen Einschnitte. Also hier hat jemand gezielt mit einem Messer gearbeitet. Und die Ermittler finden auch recht schnell das passende Werkzeug in Jans Wohnung, nämlich ein Cuttermesser finden sie auf einem Schrank bei ihm. Und dort sehen sie schon mit dem bloßen Auge winzige kleine Fasern an den Klingen. Und im Labor ergibt sich dann ein klareres Bild, nämlich über 500 Fasern von der Radlerhose und mehr als 250 Fasern von dem Slip von Aileen können genau an diesem Cuttermesser nämlich gefunden werden.
Das lässt sich also wie ein Puzzle zusammensetzen hier.
Definitiv. Und das Puzzlestück, was es dann noch perfekt macht, ist, dass ausschließlich die DNA von Jan P. an dem Messer gefunden wird. Also damit steht fest, er war derjenige, der Aileens Kleidung hier zerschnitten hat.
Damit werden die Ermittlungen abgeschlossen. Es kommt zur Anklage Ende 2022. Jan P. wird zur Last gelegt, einen Mord begangen zu haben. Der Vorwurf, er soll Aileen getötet haben, entweder um seine sexuellen Absichten durchzusetzen oder um die Tat danach zu vertuschen. Am 13. Juni 2023 beginnt vor dem Landgericht Gießen der Mordprozess. Und im Gerichtssaal ist auch eine Frau, die von Beobachtern als besonders stark beschrieben wird. Sie bittet darum, nicht gefilmt, nicht fotografiert zu werden. Aileens Mutter möchte wissen, was ist ihrer Tochter passiert. Sie äußert sich erstmals öffentlich. Die Gerichtsreporterin Heike Borufka ist dabei und schildert ihre Eindrücke.
In diesem Gerichtssaal haben schon, glaube ich, alle wahrgenommen, wie schwer das für Aileens Mutter ist, dort auszusagen. Und ich glaube auch, dass alle in diesem Gerichtssaal, vielleicht außer Jan P., wahrgenommen haben, was für eine Größe diese Frau hat. Was für ein Mut auch dazugehört, all das vor Gericht zu sagen. Also auch sich die selbstkritischen Fragen zu stellen. Wo hätte ich besser hinhören müssen? Habe ich vielleicht doch einen Fehler gemacht? Sie hat uns ein Bild gezeichnet, wie das nur Angehörige können. Aileens Mutter hat auch gesagt, dass sie auffiel, dass Aileen plötzlich am Badesee kein Bikini mehr tragen wollte, dass sie sich mehr verhüllt hat und dass sie noch zurückgezogener war, als sie das ohnehin schon war. Und die Mutter hat sogar nachgefragt, hast du Probleme in der Schule, bist du vielleicht gemobbt oder so? Das hat sie alles verneint. Aileens Mutter hat versucht, so ruhig und so sachlich, wie es ihr irgendwie möglich war, zu erzählen, wie sich Aileen verändert hat. Und dadurch war das noch viel eindrücklicher, als wenn wir da eine Frau hätten sitzen sehen, die die ganze Zeit geweint und geschluchzt hätte, was doch jeder hätte verstehen können. Und dann kommt noch hinzu, dass Aileens Mutter auch noch diese Stärke besitzt, zu sagen, wir müssen da was draus lernen, nämlich den Umgang mit unseren Kindern, die im Internetzeitalter groß werden, mit all den Verlockungen und den Gefahren, die das in sich birgt.
Sagt die Gerichtsreporterin Heike Borufka, auch eine True-Crime-Kollegin, bekannt aus dem Podcast Verurteilt vom Hessischen Rundfunk. Wie verhält sich denn Jan P. im Gerichtssaal? Er ist der Angeklagte in diesem Prozess, anders als bisher?
Also nicht wirklich. Auch in einem der wohl emotionalsten Momente im Prozess, nämlich den Auftritt von Aileens Mutter, was wohl jeden im Publikum und im Gerichtssaal sehr berührt hatte, bleibt Jan P. davon relativ unbeeindruckt. So hat es uns Heike hier auch berichtet. Sie hat den Prozess beobachtet und hat Jan P. auch beschrieben, ja, dass er ihr vorgekommen sei, als sei ihm alles völlig egal, was andere über ihn denken. Sie habe ihn als sehr ungepflegt und gelangweilt wahrgenommen in dem Prozess. Und Jan P. gibt dann irgendwann aber tatsächlich auch eine Erklärung über seine Verteidiger ab, in der er grundsätzlich zwar die Tötung von Aileen einräumt, aber sich weiter nicht zu dem Motiv äußert.
3,5 Monate später, das Landgericht Gießen entscheidet am 28. September 2023. Jan P. wird wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und angeordnet, dass er nach der Haft in Sicherungsverwahrung kommt. Das war eine schwierige Beweisführung, Markus. Weshalb genau wird er denn jetzt schuldig gesprochen?
Ja, also eine vollendete Vergewaltigung konnte nicht nachgewiesen werden, aber der Schuldspruch lautete dennoch auf Mord in Tateinheit mit Versuch der Vergewaltigung. Das Gericht sieht aber das sexuelle Motiv als eindeutig belegt an, denn sie schließen das aus den Chatnachrichten, die dem Gericht ja hier vorlagen. Und es ergeben sich für das Gericht zwei denkbare Szenarien laut Urteil, nämlich einmal die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, also eine sexuelle Motivation, oder die Tötung zur Verdeckung einer Tat, also das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. In beiden Fällen ist somit dann ein Mordmerkmal erfüllt.
Der Fall ist jetzt damit abgeschlossen, aber du hast in deinem Film uns auch noch einen Ausblick gegeben, den wir auch hier im Podcast geben wollen. Dieser Fall verdeutlicht ja, welche extremen Gefahren es im digitalen Raum gibt. Und wahrscheinlich fragen auch Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gehen wir mit solchen Fällen um? Was lernen wir daraus für unser eigenes Leben, für das Umfeld? Die Smartphones gehören zum Alltag von uns allen, auch von Kindern und Jugendlichen. Das ist Fakt, auch wenn es gute Gründe gibt, Kinder so lange wie möglich nicht alleine ins Internet loszulassen. Und ich vermute mal, das ist genau der wichtigste Punkt. Wie können wir denn Kinder davor am besten schützen?
Ja, diese Frage hat mich wirklich die komplette Zeit der Arbeit an diesem Film beschäftigt und habe darüber auch viel im Familien-Freundeskreis mich dazu ausgetauscht, gesprochen, diskutiert. Denn was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, dass dieses Thema unheimlich polarisiert, wie kaum ein anderes bei Eltern. Gerade, ja, wenn die ersten Smartphones bei Grundschülern etc. ein Thema werden und auch im Freundeskreis einfach dann ein Thema werden. Und ich denke, es geht darum, gemeinsam mit den Kindern zu verstehen, was dort passiert, dass man im Austausch bleibt, einen Gesprächskanal immer offen lassen, so wurde es von unseren Interviewpartnern immer wieder formuliert, und egal, was unseren Kindern auch dort immer begegnet. Also nicht zu kontrollieren, sondern zu begleiten, wie du das auch gerade eben schon gesagt hast. Also sie nicht alleine im Internet zu lassen.
Das ist nicht immer einfach. Das ist auch ein ständiges Nachfragen und im Gespräch bleiben. Wir haben auch nachgefragt bei der Psychologin Julia von Weiler. Wie sollten sich Eltern verhalten?
Wenn mein Kind ein Smartphone bekommt, muss ich mir klar machen, was das bedeutet. Und das heißt, ich muss mich dafür interessieren. Ich muss Gesprächsangebote machen für mein Kind aufklären, mich selber aufklären, mir selber überlegen, an wen wende ich mich denn, wenn ich in Stress gerate, weil ich damit nicht mehr klarkomme. Und muss, genauso wie ich im analogen Raum mir überlege, in welchen Kindergarten geht mein Kind, zu welchem Sportverein melde ich mein Kind an, auf welche Schule soll mein Kind bitte gehen. Genau diese Art der Verantwortung und der Fürsorge gilt auch für den digitalen Raum. Was uns nämlich immer noch passiert, ist, dass wir Anwendungskompetenz mit Lebenskompetenz verwechseln. Nur weil die angstfrei jedes Gerät benutzen, nur weil die angstfrei auf jede mögliche Seite surfen, heißt es ja nicht, dass sie in der Lage sind, kognitiv, emotional, intellektuell mit ihrem ganzen Sein das zu verarbeiten, was ihnen da begegnet. Die Botschaft an alle Eltern ist, wenn sie sich Sorgen machen, nehmen sie es ernst. Bleiben sie am Ball. Holen Sie sich Unterstützung. Es gibt das Hilfetelefon Missbrauch. Da können Sie anrufen, kostenlos, anonym schildern und sagen, vielleicht höre ich die Flöhe husten, vielleicht aber auch nicht. Und Sie haben Profis auf der anderen Seite, die das mit Ihnen sortieren. Weil wir als Eltern brauchen Unterstützung, unseren Kindern in Not Unterstützung zu geben. Und ich bin mir tatsächlich sicher, dass Eileen wahrgenommen hat, wie sehr ihre Eltern sich um sie bemühen und dass sie das auch zu schätzen wusste, auch wenn sie nicht sich mitteilen konnte.
Diese Einschätzung in ARD Crime Time von der Psychologin Julia von Weiler. Sie ist auch zu sehen in den Filmen von Markus Cebula. Markus, vielen Dank, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
Gerne.
Das Hilfetelefon, von der die Expertin da gerade gesprochen hat, diese Nummer finden Sie auch in unserem Beschreibungstext. Und auch wenn wir hier im Podcast diesen Fall ja nun erzählt haben, lohnt es sich auch, die drei Teile in der ARD-Mediathek anzuschauen. Unsere Empfehlung, Mörder im Chat, der Fall Eileen, die Filme, verlinkt auch in unseren Shownotes. Ingo Naumann hat diese und viele weitere Podcast-Folgen ARD Crime Time produziert. Vielen Dank. Ich bin Felix Gebhardt und auch an Sie vielen Dank, dass Sie dabei sind und wir regelmäßig gemeinsam die Ermittlungen nacherleben. Wenn Sie uns etwas schreiben wollen zu diesem Fall oder etwas anderes loswerden möchten, dann erreichen Sie uns gerne mit einer E-Mail an crimetime@mdr.de.
Hier ist nochmal Mathis Kiesig von ARD Crimetime und wir haben noch einen Doku-Tipp. Gefährliche Intelligenz, Kindesmissbrauch mit KI. Diese ARD-Story zeigt, wie Täter ganz gezielt generative Bild-KI nutzen, um täuschend echte Missbrauchsbilder von Kindern zu erstellen. Experten berichten über die Schwierigkeiten, echte von gefälschten Bildern zu unterscheiden und diskutieren, wie KI auch helfen kann, solche gefährlichen Inhalte zu erkennen und zu stoppen. Ein wirklich hartes Thema und es ist wirklich wichtig, dass darüber gesprochen wird. Die Doku gibt's in der ARD-Mediathek und den Link in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.